Legen wir direkt los. Vielleicht noch zur Ergänzung. Wir freuen uns natürlich insbesondere über positives Feedback, um das dazu zu sagen. Ich freue mich sehr, dass doch so viele da sind. Ich hoffe, es sind nicht alle irgendwie im Nachmittags-Nahrungskoma und können die ganze Zeit folgen. Wir haben auch ein paar schöne Sachen fürs Ende vorbereitet. Das heißt, es gibt durchaus einen Anreiz, bis zum Ende zu bleiben. Es gibt ein paar Geschenke, weil wir haben gedacht, war Nikolaus.
Ja.
Und wir wollten eine Demo-Anwendung bauen mit ASP.NET, die wollen wir gemeinsam bauen. Und wir haben gedacht, das ist ein bisschen sinnlos, immer so Hello World Samples zu machen. Deswegen haben wir gedacht, wir nutzen das Ganze, um das irgendwie an den Nikolaus-Spirit
anzupassen. Eigentlich ist es auch eine Art Hello World, ja, nur ein bisschen anders verpackt.
Ja, mit anderem Text, steht nicht Hello World, steht aber...
Genau,
also steht von was daher. Gut, wir fangen jetzt zunächst mit einer kleinen Einführung an, damit wir alle so ein bisschen auf dem gleichen Level sind, was die Theorie um das ganze Framework betrifft, und machen dann nachher im zweiten Teil die Demo, die wir dann auch gemeinsam machen werden.
Genau.
Starten wir. Wir haben jetzt einen Klicker. Gucken wir mal, ob das geht. Geht beides nicht. Das ist auch gut. Starten mit der typischen Microsoft Übersicht. In jeder guten Microsoft-Präsentation braucht man ein Schaubild. Das ist das Schaubild, was wir heute mitgebracht haben. Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mal gesehen. Wir haben grundsätzlich mittlerweile, wenn wir über .NET reden, zwei große Bereiche. Zum einen das klassische .NET Framework, was wir seit vielen Jahren kennen, und seit einiger Zeit neu das .NET Core Framework. Und basierend auf diesen Frameworks gibt es unterschiedliche Technologien und im Webbereich, und deswegen sind wir heute hier, das Thema ASP.NET. Auf der linken Seite bekannt seit vielen Jahren das ASP.NET, aktuell in der Version 4.6, mit den unterschiedlichen Ausprägungen, die wir dann benötigen, um unsere Webanwendung zu bauen. Zum einen das klassische Webforms, was wir seit vielen Jahren haben. Wir haben Model View Controller, also mehr die modernere Variante, in der wir heute mit ASP.NET Webapplikationen entwickeln. Und dann aktuell im aktuellen ASP.NET getrennt davon zusätzlich noch Web API zur Bereitstellung von Web-Schnittstellen, REST-Interfaces, also das, was der Name schon sagt, Web-APIs. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt das neue ASP.NET Core. Und wenn wir hier von oben anfangen, sehen wir eine erste Änderung. Und zwar gibt es nur noch eine Technologie, um Webanwendungen auf Basis von ASP.NET mit ASP.NET Core zu schreiben, und zwar MVC. Das heißt, wer jetzt aus der Webforms-Welt kommt, wird heute auch im Laufe des Vortrages sehen, diese Welt existiert so in dieser Form mit ASP.NET Core nicht mehr. Ich kann aber das Wissen, was ich vielleicht habe aus dem Bereich MVC, weiterverwenden. Und in unserer Demo werden wir nachher sehen, wer schon mal Webanwendungen mit ASP.NET MVC geschrieben hat, wird sich sofort zu Hause fühlen. Es hat sich gar nicht so viel verändert. Die wesentlichen Unterschiede liegen nämlich eine Stufe darunter, nämlich bei ASP.NET Core 1.0. Wir werden unsere Demo heute auf 1.0 machen, wir werden aber auch nachher hören, dass sich das Ganze mittlerweile sehr schnell weiterentwickelt.
Das ist nicht ganz richtig.
Bist du auf 1.1?
Ja.
Okay, dann sind wir heute auf 1.1 und 1.0. Darius hat schon das Update gemacht, da haben wir uns optimal abgesprochen, aber das wird trotzdem funktionieren.
Ist ja nicht schlimm, wir haben eine Restschnittstelle dazwischen.
Natürlich.
Ja, genau.
Was man aber wissen sollte, ist, wenn wir jetzt mit ASP.NET Core entwickeln, können wir uns entscheiden, entwickeln wir auf Basis des .NET Core Frameworks, und ein paar Merkmale des .NET Core Frameworks werden wir gleich noch besprechen. Im Wesentlichen sehen wir hier zum Beispiel in den Symbolen schon mal den Cross-Platform-Support, oder entwickeln wir das Ganze rein auf Windows. Das heißt, ich brauche jetzt hier nicht unbedingt komplett umsteigen. Ich kann auch auf dem großen .NET Framework arbeiten und auch das neue ASP.NET Core auf dem bisherigen Framework nutzen. Wir gehen jetzt noch mal kurz einen Schritt runter und schauen uns .NET Core ein bisschen im Detail an, damit wir alle wissen, worüber wir reden, wenn wir über .NET Core, insbesondere .NET Core 1.0 auch sprechen. Mit .NET Core hat
man... Darf ich vielleicht
kurz ergänzen? Ja, du darfst ergänzen.
Wer von euch hat denn schon mit .NET Core Erfahrungen gesammelt? Okay.
Das ist ein Drittel. Von daher macht der Teil, glaube ich, durchaus noch mal Sinn hier, um die anderen abzuholen. .NET Core ist eine neue Development-Plattform von Microsoft, die insbesondere aus dem Grund entstanden ist, dass wir gesehen haben, das .NET Framework ist zwar für viele Anwendungszwecke eine sehr gute Plattform, um Anwendungen zu bauen, wir haben aber einige Herausforderungen. Zum einen ist das .NET Framework monolithisch, das heißt, wir haben ein großes Framework und haben dementsprechend auch einen relativ großen Footprint mit diesem Framework. Und zum anderen ist das Framework klassisch nur auf Windows zu vertreten. Das heißt, wir haben zwar Implementierungen und kompatible Implementierungen wie Mono auf anderen Plattformen, sind aber mit dem .NET Framework klassischerweise an Windows gebunden und dementsprechend auch beim Hosting unserer ASP.NET-Anwendung bisher immer an Windows und den IIS gebunden. Das heißt, mit .NET Core haben wir jetzt ein Framework, was für verschiedene Anwendungen entwickelt wurde. Wir können damit Anwendungen für verschiedene Plattformen schreiben, für Windows, für macOS, für Linux und können für verschiedene Zielsysteme, das heißt für Geräte, vielleicht mit Mobile-Apps, für die Cloud oder für Web-Applikationen oder auch IoT-Szenarien Anwendungen bauen. Und ganz wichtig, im Gegensatz zu dem alten .NET Framework, wo wir zwar mittlerweile auch viel des Quellcodes offengelegt haben für die Community, sind wir in .NET Core jetzt in dem Modus, wo wir wirklich Open Source arbeiten. Das heißt, das komplette Framework wird auf GitHub entwickelt und wird gemeinsam mit der .NET Community auf GitHub entwickelt. Das heißt, jeder hier im Raum hat die Möglichkeit, ein Teil des .NET Teams zu werden und hier auch Contribution ins .NET Framework einzureichen. Hier habe ich noch ein paar Punkte mitgebracht. Wir wollen jetzt nicht im Detail alles durchlesen. Im Wesentlichen haben wir hier die Themen flexibles Deployment. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr an unseren Webserver gebunden und wir haben nicht eine Framework-Version, die wir auf dem Rechner installieren, sondern können auch Side-by-Side-Installationen machen. Das heißt, auf meinem Rechner habe ich sowohl das .NET Core Framework 1.0 als auch 1.1 Side-by-Side installiert und ich habe meine Anwendung jetzt auf .NET Core 1.0 gebaut und der Darius auf 1.1. Cross-Platform-Support habe ich angesprochen, Command-Line-Tools werden wir nachher sehen. Wir können alles, was wir vielleicht bisher immer nur mit Visual Studio machen konnten, können wir jetzt auch komplett mit der Command-Line machen und das auf verschiedenen Betriebssystemen. Open Source hatte ich angesprochen, aber was ganz wichtig ist, obwohl es ein Open Source Projekt ist, ist es ein Projekt, was weiterhin von Microsoft supported wird. Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen auf ASP.NET Core zum Beispiel setze, habe ich weiterhin auch Support von Microsoft und kann mich halt auch darauf verlassen, die Unterstützung zu kriegen und kann sogar Supportverträge mit Microsoft abschließen, wenn ich das benötige. Und das Ganze ist kompatibel über .NET Standard, das heißt, ich kann die gleichen Klassenbibliotheken in verschiedenen Technologien verwenden, sowohl in .NET Core als auch in anderen Frameworks wie Xamarin und Mono. Und weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, habe ich da noch mal ein paar Informationen zu .NET Standard mitgebracht, weil das in den letzten Monaten gab es viele Infos dazu, aber an vielen sind diese Informationen leider auch vorbeigegangen. Und ich finde es extrem wichtig, um einfach zu verstehen, wie arbeiten diese verschiedenen Begrifflichkeiten zusammen und warum ist .NET Standard für Microsoft so ein wichtiger Schritt. Bei .NET Standard haben wir vor allen Dingen versucht, das Problem zu lösen, dass wir Code-Sharing zwischen verschiedenen .NET-Projekten haben. Wir kennen die Herausforderungen aus der Vergangenheit. Wir hatten irgendwie ASP.NET-Applikationen, wir hatten WPF-Applikationen, wir hatten vielleicht Windows Universal-Apps und haben Code zwischen diesen Applikationen geteilt. Zunächst vielleicht über Portable Class Libraries, dann über Shared Projects. Aber es war immer noch nicht an dem Punkt, wo ich sicher sein konnte, dass ein bestimmtes Set an APIs auf jeder Plattform zur Verfügung steht. Also ich weiß nicht, wer hier im Raum von sich behaupten kann, dass er genau weiß, welche APIs auf welcher Plattform zur Verfügung stehen. Und jedes Mal, wenn man dann irgendwie eine neue PLC anlegt, setzt man die Häkchen und wundert sich dann, dass auf irgendeiner Plattform, die man vielleicht adressieren wollte, eine API, die man eigentlich erwartet hätte, nicht zur Verfügung steht. Und genau dieses Problem haben wir versucht, mit .NET Standard zu lösen. Das heißt, wir haben ein Set von APIs, die alle .NET-Plattformen unterstützen müssen, je nach Version von .NET Standard, die diese Plattform implementiert. Das heißt, wir wissen als Entwickler letzten Endes genau, wenn .NET Standard in einer bestimmten Version unterstützt wird, welche APIs stehen mir da zur Verfügung. Im neuen Jahr, also im neuen Kalenderjahr, wird es .NET Standard 2.0 geben und das ist die .NET Standard-Version, wo wir dann an einem Punkt angekommen sind, wo wir wirklich die meisten der APIs haben, die wir benötigen. Und zu dem Zeitpunkt, wenn .NET Standard herauskommen wird, wird es implementiert sein von sowohl .NET Core als auch vom .NET Framework als auch von Xamarin. Alle APIs, die wir in .NET Standard 2.0 haben werden, sind aktuell natürlich im .NET Core, im .NET Framework schon verfügbar, in .NET Core in der aktuellen Version noch nicht und in Xamarin ist es auch noch nicht ganz vollständig, aber wir arbeiten da eng mit den verschiedenen Anbietern für diesen Framework zusammen. Xamarin ist ja mittlerweile auch bei Microsoft, aber es gibt auch außerhalb von Microsoft große Framework-Anbieter, wie zum Beispiel Unity, die natürlich auch auf .NET aufsetzen und mit denen wir auch zusammenarbeiten, um .NET Standard dort zu implementieren. In Zukunft, das ist so die Vision dahinter, soll das Ganze Portable Class Libraries ersetzen als Tooling Story. Das heißt, wir werden in Zukunft vielleicht weniger Portable Class Libraries bauen, sondern mehr Libraries basierend auf einer bestimmten .NET Standard Version. Und dementsprechend wissen wir dann, dass diese Libraries nutzbar sind aus .NET Core, vom .NET Framework aus und auch von anderen Technologien. In der Vergangenheit sah es dementsprechend so aus, wir hatten verschiedene Libraries und verschiedene Frameworks, die wir genutzt haben und hatten dann immer die Herausforderung, welche Features sind in welchem Framework enthalten. In Zukunft wird es dann so sein, dass wir mit .NET Standard arbeiten können und auf diesen .NET Standard Libraries setzen dann die anderen Frameworks auf. Dieses Schaubild brauchen wir jetzt uns nicht im Detail merken. Es steht auch auf der Webseite. Das heißt, wenn wir in den .NET-Blog reingehen und uns den Blogpost zu .NET Standard 2.0 anschauen, werden wir das sehen. Und ganz wichtig ist der Bereich rechts oben, wo wir sehen, mit .NET Standard 2.0 werden wir dann diese Plattformabdeckung haben, die ich vorhin erwähnt hatte. Aktuell mit .NET Core 1.0 haben wir .NET Standard 1.6 implementiert. Wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, wo wir sein wollen, was halt die APIs betrifft in .NET Standard 1.6, aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das so als Hintergrundwissen, was gemeint ist, wenn wir über .NET Standard sprechen. Und ich glaube, das wird uns als Entwicklern in Zukunft auf der .NET-Plattform vieles einfacher machen. Das heißt, in Zukunft werden wir .NET Standard Libraries entwickeln, die dann wiederum von den eigenen Libraries genutzt werden können in den verschiedenen Frameworks. Und das macht das Leben im Vergleich zu den Portable Class Libraries aus meiner Sicht schon ein ganzes Stück einfacher. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, so ein bisschen Theorie vom Hintergrund, steigen wir jetzt ein bisschen intensiver ein und schauen uns das ganze Thema ASP.NET an. Bei ASP.NET und auch bei .NET Core haben wir neue Release-Zyklen implementiert. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Wir haben gerade nämlich schon zufällig die Diskussion direkt am Anfang gehabt, auf welcher Version bist du eigentlich? 1.0? Nee, 1.1. Woran liegt das eigentlich? Und es liegt vor allen Dingen daran, dass wir eine neue Release-Strategie haben, die sich daran orientiert, was im Markt mittlerweile gerade auch im Open-Source-Bereich als etabliert gilt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die sogenannten LTS-Releases, Long-Term-Support, kennen wir vielleicht auch von verschiedenen Linux-Distributionen. Es gibt immer einen Long-Term-Support und es gibt ein aktuelles Release, das sogenannte Current Release. Und je nachdem, auf welches dieser Releases ich setze, habe ich unterschiedliche Support-Zeiten auch. Das heißt, wenn ich auf LTS setze, weiß ich, dass ich Support auf dieser Framework-Version für die nächsten Jahre haben werde, wohingegen bei der Nutzung des Current Releases ich immer angehalten bin, sobald ein neues Current Release erscheint, auch auf diese Version zu aktualisieren. Das heißt, auf der Version, auf der Darius jetzt arbeitet, bekommt er zwar Support, aber nur bis entsprechend die nächste Current Release Version veröffentlicht wird. Dementsprechend ist es gerade für diese neue agile Welt vielleicht sehr gut geeignet, wo ich Anwendungen kontinuierlich weiterentwickle. Aber wenn ich Anwendungen habe, die ich vielleicht einmal entwickle, ausliefer und dann mehrere Jahre produktiv betreibe, würde ich hier weiterhin dann entsprechend auf die LTS-Releases setzen. Und .NET Core 1.1 ist tatsächlich das erste Current Release, ist gerade rausgekommen vor wenigen Wochen und ist dementsprechend der erste Schritt in diese Richtung. Und hier bietet es auch der Community die Möglichkeit zu sehen, wie entwickelt sich das Framework weiter, weil irgendwann werden wir an dem Punkt sein, wo wir dann wieder von einem Current Release in den LTS wechseln und dann einen neuen Major Release dort haben werden. Mit .NET Core 1.1 sind ein paar neue Dinge dazugekommen und ein ganz wichtiger Punkt sind neue Betriebssysteme, die wir unterstützen, wie zum Beispiel Linux Mint und OpenSUSE 42.1 und auch der neue Windows Server, der jetzt aber auch als Update zu .NET Core 1.0 dazugekommen ist. Ganz wichtig für die, die es nutzen wollen, die Tools, und das ist so ein bisschen das Paradoxon, was wir im Moment haben, .NET Core 1.0 ist RTM, das heißt Release to, wie hieß es früher, to Manufacturing. Heute genau. Ist es Release to Web, also es ist tatsächlich fertig und wir supporten es. Aber die Tools, die ich in Visual Studio habe, die Tools, die ich auf der Kommandozeile habe, sind aktuell noch in der Preview. Das heißt, ich arbeite mit Preview-Tools auf einem supporteten Release, aber das gilt sowohl für 1.0 als auch für 1.1. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, findet man auf der ASP.NET-Webseite, um sich diese Distribution herunterzuladen. Und das ist vielleicht, gerade wenn man diesen Hintergrund sich vorher noch nicht vor Augen geführt hat, ein bisschen komplex. Ich wähle dort aus, welches Betriebssystem möchte ich haben, welche Framework-Version möchte ich haben. Möchte ich die Command-Line-Tools haben? Möchte ich die Visual Studio Tools haben oder möchte ich einfach nur das Framework installieren? Und das sind so diese zwei wesentlichen Distributionswege hier. Zum einen habe ich das SDK, was mir die Tools gibt und das Framework, oder ich installiere entsprechend nur das Framework, um Anwendungen ausführen zu können. Das findet man alles auf der ASP.NET-Website und kann sich das dann dort herunterladen und installieren für die verschiedenen unterstützten Betriebssysteme. Ein paar Dinge sind ganz spannend. Zum einen neue APIs in 1.1, aber was ich noch interessanter finde, und dann kommen wir nämlich jetzt zu dem ASP.NET Core-Thema, ist auch die Performance-Optimierung, die das Team dort vorgenommen hat. Wir haben mit .NET Core 1.1 tatsächlich auch sehr gute Ratings bekommen, was Performance-Benchmarks betrifft. Das heißt, auf dem Webserver, den wir mit dem Framework ausliefern, mit dem Kestrel-Webserver und ASP.NET, haben wir entsprechend sehr gute Performance, auch im Vergleich zu anderen Web-Frameworks da draußen. Und das Team arbeitet auch weiterhin gerade an diesem Bereich der Performance. Ich würde allen empfehlen, tatsächlich mal in den .NET-Blog reinzuschauen, dort auf den Link zu gehen und sich hier dann auch mal die Performance-Vergleiche anzuschauen. Und was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass tatsächlich neben der Community und Microsoft, die an diesem Framework arbeiten, noch andere große Player dazugekommen sind. Stichwort .NET Foundation. Und hier ist unter anderem Google, die bisher vielleicht nicht so in der .NET-Welt zu Hause waren, als großer Partner in die .NET Foundation eingetreten und werden in Zukunft auch aktiv an Standardisierungen rund um .NET, aber auch an neuen Features von .NET mitarbeiten. Gut. Kommen wir zurück zu ASP.NET und ASP.NET Core und gehen jetzt noch mal ein bisschen ins Detail, was ASP.NET Core jetzt auf Basis des .NET Core Frameworks anbietet. Mit ASP.NET Core haben wir ein leichtgewichtiges Web-Development-Framework, ich hatte es gerade schon erwähnt, .NET Core, was es uns ermöglicht, Web-Applikationen zu schreiben und diese insbesondere für die Ausführung in Cloud-Umgebung. Das heißt, in der Vergangenheit waren wir meistens bei den ASP.NET-Web-Anwendungen in der klassischen Web-Hosting-Welt zu Hause. Wir hatten irgendwie einen Web-Server mit dem Internet Information Service drauf. Und jetzt gerade mit dem Thema Self-Hosting haben wir die Möglichkeit, auf beliebigen Hosts zu laufen, auch auf beliebigen Cloud-Plattformen. Und das Ganze weiterhin auf Basis der .NET-Technologien, die wir auch aus der Vergangenheit schon kennen. Es gibt ein paar Designprinzipien und die werden wir nachher auch sehen, wenn wir die Anwendung bauen, wie sich das Ganze dann auch wirklich im Arbeitsalltag widerspiegelt. Zum einen ist die Modularität, das heißt, wir werden sehen, dass wir zusätzliche Funktionalitäten über NuGet-Packages dazu holen. Wir werden sehen, wie wir diese nahtlose Integration zwischen Eigenbetrieb, vielleicht auf dem eigenen System und auf dem Webserver in die Cloud haben. Wir werden zwei verschiedene Wege sehen, wie man so ein Cloud-Deployment machen kann. Das ganze Thema Open-Source-Contributions habe ich angesprochen und ich ermutige auch jeden, einfach mal auf GitHub zu gehen, sich das anzuschauen, wie dort die Community miteinander arbeitet. Wir haben sehr schnelle Entwicklungszyklen und dafür, das haben wir gerade auch gesehen, an den .NET Releases. Das heißt, wir versuchen auch hier die Entwickler zu unterstützen mit einer kontinuierlichen Optimierung des Frameworks und natürlich verschiedene Editoren. Wir werden es auch gleich in der Demo sehen, die wir nutzen können. Das Thema Cross-Plattform werden wir auch sehen. Performance werden wir in unserer Demo nicht sehen. Wie Darius schon sagte, ist mehr so auf Hello-World-Niveau. Deswegen werden wir vielleicht jetzt nicht die Performance-Benchmarks dort machen können. Aber dafür empfehle ich tatsächlich, sich mal den Blogbeitrag anzuschauen, wo letzten Endes da ein unabhängiges Benchmark durchgeführt wurde zwischen verschiedenen Web-Development-Frameworks. Wenn wir über ASP.NET Core reden, haben wir verschiedene Funktionalitäten, die ich gerade auch teilweise schon erwähnt hatte. Das heißt, wir haben zum einen das Thema Hosting. Wir haben einen eigenen Webserver mit Kestrel, das Thema Self-Hosting ermöglicht. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr irgendwie Internet Information Services. Wir können aber, wenn wir wollen, weiterhin auf dem IIS laufen. Wir haben verschiedene Middleware-Technologien, mit denen wir arbeiten können, die wir auch nachher in der Demo sehen werden, für Routing, für die Bereitstellung von Statics-Files. Das heißt, das Ganze ist sehr modular und es ermöglicht uns, selber eigene Middleware auch zu schreiben und hier zu integrieren, werden wir nachher in der Demo sehen. Dependency Injection ist ein ganz wichtiges Thema in ASP.NET Core. In unserer Demo wird es, glaube ich, nie so zum Tragen kommen. Wir haben eine sehr kleine Anwendung, aber gerade wenn ich größere MVC-Anwendungen baue, da spielt natürlich das Thema eine große... In deiner Anwendung schon?
Jo.
In meiner Anwendung wird man es nicht sehen. In seinem Teil wird man Dependency Injection sehr gut sehen.
Ich weiß noch nicht, ob ich es live coden werde. Ja. Mal gucken.
Sehr gut. NuGet-Packages, ich habe gerade über die Modularität gesprochen, das werden wir uns in der Demo anschauen. Wir haben Cross-Platform-Support, wir haben die Möglichkeit, das Ganze anzupassen und auch die entsprechenden Logging-Module zu verwenden, die wir brauchen. Application-Frameworks hatte ich vorhin angesprochen, im Wesentlichen MVC, aber wir haben natürlich die Identity-Funktionalitäten auch implementiert, wir haben SignalR und wir haben natürlich auch die große Reichhaltigkeit des .NET-Ökosystems und gerade auch mit ASP, mit dem .NET Entity Framework Core haben wir auch die Möglichkeit, hier einen sehr mächtigen OR-Mapper direkt auch im ASP.NET Core zu verwenden. Das heißt, wir sind hier nicht bei größeren Szenarien auf das klassische .NET Framework beschränkt. Gut, hier noch ein paar Features, nachher dann zum Nachlesen. brauchen wir uns gar nicht mehr im Detail anschauen, weil ich glaube, als nächstes käme dann, glaube ich, auch schon fast unsere Demo. Genau. Jetzt bauen wir was, und zwar unseren Tech-Summit-Wichtel.
Wer weiß denn, was Wichteln ist? Oder andersrum gefragt, wer weiß nicht, was Wichteln ist? Okay. Habt ihr gelebt so in den letzten Jahren? Also Wichteln ist eigentlich ein ganz netter Brauch, wo man entsprechend einen Namen zieht und dann ein Geschenk für denjenigen kauft und das in irgendeiner Art und Weise übergibt. Da wir euch nicht kennen und auch nicht wissen, wie ihr heißt, ja, theoretisch, bis auf einen, ist der Twitter-Handle der Boris hier. Der Boris. Okay, dann nicht. Okay. Also ich kenne gar keinen jetzt hier mit Twitter-Handle außer der Boris eventuell. Sprich, wir brauchen ja irgendwie eine Möglichkeit mit euch zu wichteln. Wir haben hier einige Sachen dabei, die wir verwichteln würden, also euch schenken würden. Insofern haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Datenerfassungsmaske ist tierisch langweilig und auch kompliziert zu schreiben. Deshalb haben wir uns einen ganz einfachen Weg überlegt. Wir nehmen Twitter. Ja? Das Einzige, was wir dazu bräuchten, ist ein Hashtag.
Genau,
und ich hatte verschiedene Ideen.
Ja, wir haben uns da mal ein paar Gedanken gemacht. Der Darius hatte erst gesagt, okay, wir brauchen unsere Initialen DPML. Jo. Ist zu kurz, gibt es wahrscheinlich Überlappungen. Und wenn man da irgendwelche Buchstaben zwischen DPML einsetzt, kommt da irgendwie Dope Malz raus.
Fand der Malte aber nicht so lustig.
Fand ich irgendwie. Nur begrenzt irgendwie.
Das ist wie ein Safe-Word, weißt
du? Genau, also aber ich weiß nicht, was dein Safe-Word so ist normalerweise. Wichtel Summit ist für uns auch ein bisschen generisch. Und dementsprechend würden wir gerne jetzt einfach mal Vorschläge von euch aufnehmen. Ich glaube, den ersten guten nehmen wir einfach. Das heißt nicht, dass wir den ersten nehmen.
Hat jemand eine Idee für einen Hashtag für dieses Wichteln?
Ich glaube, wir müssen doch Dope Malz nehmen. Ne?
Ja, dann nehmen wir Dope Malz. Okay, ja, du hast eine Idee?
MSTS-Wichteln.
Oh. Jesus. Ja, du bist ja schon ein bisschen spießig, du. Immerhin, ja. Weißt du, und diesbezüglich trinkst du gerne Monster? Ja, dann kriegst du Monster. Bitteschön. Aber es gibt noch andere Sachen außer Monster.
Gut, letzte Chance für einen Vorschlag, sonst entscheiden wir.
Lass uns MSTS Wichtel nehmen.
Okay.
Ja. Es war ein Vorschlag, der einzigste hier, es sei denn, ein anderer halt noch einen besseren.
Techteln.
Techteln oder Techtel? Schreib's mal auf, damit wir uns auch einig sind, ja. Techtel hört sich irgendwie interessant an. Magst du Schoki oder was anderes? Okay, dann kriegst du Schoki zusammen kombiniert mit, ich hoffe nicht, dass du im Welcome-Hotel bist. Weil da hat jeder so erst bekommen und wir dachten, wir benutzen es wieder.
Gut.
Leider haben wir nur eins davon, das andere habe ich aufgegessen.
Heißt, wir haben jetzt hier den Hashtag Techtel. Ich hoffe, wenn man den verwendet, landet man nicht in irgendwelchen subtilen Dingen.
Techtel-Mächtel.
Techtel-Mächtel, genau. Das könnte gefährlich werden.
Nein, das passt schon. Techtel ist super. Ich schalte jetzt mal hier rüber.
Bedeutet letzten Endes, ihr tweetet?
Genau. Jeder Tweet kommt in die Verlosung rein. Wir haben hier ein paar nette Sachen. Das teuerste, was ich hier habe, ich weiß nicht, ob es jeder braucht, aber ist so an den 80 Euro wert. Insofern ist alles privat übrigens gespendet, ja, von Malte und mir. Und insofern würden wir uns freuen, wenn ihr tweetet mit Techtel. Ihr könnt auch gerne noch MSTS 2016 dazu schreiben, müsst ihr aber nicht. Techtel langt vollkommen. Kommt ihr in den Pott rein. Und da ich zu faul war, eine App zu schreiben, habe ich mich einfach Azure bedient. Entschuldigung. Indem ich einfach eine Logic-App gemacht habe. Und in der Logic-App frage ich einfach Twitter ab. Und da muss ich jetzt einfach noch kurz den Hashtag ändern. Ich war ja mir sicher, dass alle auf Dope Malz abfahren. Und dann machen wir einfach Techtel draus. Okay, und speichern das. Und ich lasse es dann nachher so gegen 10 vor Ende laufen, ja. Genau. Gut. Das heißt, der nimmt die Tweets und schreibt sie in eine SQL-Datenbank. Und letztendlich, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt eine ASP.NET Web-API-Anwendung schreiben, die der Malte konsumieren wird von seiner ASP.NET MVC-Anwendung. Und ich mache das auf Ubuntu. Ich muss dazu sagen, es ist kein physikalisch installiertes Ubuntu, sondern bloß eins, das in der VM läuft. Liegt einfach daran, dass ich auf diesem Gerät leider Ubuntu nicht in der Lage war zu installieren, wegen fehlenden Harddisk-Treibern, beziehungsweise ist immer abgestürzt bei der entsprechenden Stelle. Okay, .NET Core ist hier schon installiert. Ich kann nachschauen, was für eine .NET Core-Version ich hier habe. Das ist jetzt hier in den Preview-Tools 1.0.0, Preview 2.1, also die 1.1er-Version. Und ich fange mal an, in den Source reinzugehen, entsprechend. Nochmal bitte? Ja, jetzt kommt genau die Problematik mit Ubuntu. Kennt jemand zufällig den Zoom-Key für Ubuntu? Okay, kein Problem. Es ist nur kurz beim Anlegen klein, danach ist größer, versprochen. Wir nennen das Techtel. Und was ich jetzt hier einfach mache, ist mal eine neue .NET-Anwendung und mache die mal in Code auf. Code ist ein bisschen größer. Aber da ist kein Problem, da kann ich Ctrl Plus drücken, weißt du? Gut, not now, close. Okay. Also das ist jetzt, wie gesagt, groß genug, denke ich, oder? Wie gesagt, das ist eine ganz normale Konsolenanwendung. Was wir jetzt einfach hier machen können, ist einen Kestrel uns dazu nehmen. Dazu gehe ich ins Project JSON rein. Mach mal kurz hier mit dem. Und hole mir die Dependency rein. Hier muss ich gleich noch erwähnen, dass die Dependencies, wie, also das Project JSON selber, so in der Form nicht mehr lange da sein wird, weil wir wieder auf CSProj-Dateien umstellen. Liegt einfach daran, dass alle anderen Toolsets mit CSProj arbeiten und ASP.NET Core war das Einzige, das mit Project JSON gearbeitet hat, beziehungsweise .NET Core. Deshalb wird das entsprechend wieder umgestellt. Server und dann nehmen wir den Kestrel. Und dann machen wir die 1.1er. Okay. So, jetzt haben wir das hier. Er sagt mir jetzt auch gleich, wenn ich speichere, möchte ich die entsprechenden Packages nachinstallieren. Ich sage ja. Jetzt macht er ein Project Restore, holt sich entsprechend die Pakete, wenn sie noch nicht auf dem System sind. Und dann können wir auch anfangen, hier mit ASP.NET Core zu arbeiten. Das heißt, ich brauche einen Webhost. Dann sage ich einfach hier, ist gleich New Webhost Builder. Und dann kann ich sagen, benutze mal den Kestrel, use Kestrel. Ja. Und vielleicht holen wir uns einfach IntelliSense rein, dann wird es ein bisschen einfacher. Control Punkt, using ASP.NET Core. Jetzt haben wir auch IntelliSense. Punkt use Startup. Und definieren eine Datei, die wir für Startup-Konfiguration benutzen. Und zu guter Letzt sagen wir, bauen wir das Ganze. Ja. So, dann sagen wir noch am Schluss, lassen wir den Host starten, speichern das ab. Ich muss noch die Startup-Datei hinzufügen. Das heißt C-Sharp, New Class. Und die nennen wir jetzt einfach Startup, habe ich es genannt. CS. Jetzt habe ich oben noch einen falschen Namespace. Entschuldigung. Okay, machen wir das so. Console Application und dann machen wir public void configure. Ich konfiguriere mir also sozusagen meinen ASP.NET Host und kriege hier über Dependency Injection entsprechend den Application Builder rein. Den kann ich benutzen, um zum Beispiel irgendwie einen Kontext auszuwerten. Ich nehme den Kontext und sage einfach nur an der Stelle return context.response.writeAsync. Async. Und dann sagen wir Techtel Mechtel. Okay. So, das müsste alles gewesen sein, noch der Strichpunkt hier. Und jetzt fehlt natürlich noch die Referenz auf den iApplication Builder. Holen wir uns rein. Und dann fehlt noch die Referenz auf die Extension Method for Write Async. Holen wir uns auch rein über ASP.NET Core. Haben das jetzt entsprechend. Kann jetzt hier in die Konsole reingehen. Und einfach das Ganze mal nutzen, indem ich einfach ein .NET Restore nochmal ausführe, sicherheitshalber. Es gibt da .NET Build, wird das Ganze entsprechend kompiliert mit der Version 1.1 und wenn ich jetzt ein .NET dran mache, dann wird dieser Webhost gestartet, läuft auf Localhost 5000 und ich kann entsprechend hier in Localhost 5000 Techtelmechtel gleich lesen. Ganz klein geschrieben oben rechts. Das ist der Grundsatz, wie das letztendlich funktioniert. Ihr habt eine Anwendung, einen Prozess und der Prozess instanziert einfach den Webhost, die Plattform entsprechend und ich kann die nutzen. Das ist jetzt ein bisschen mühselig, das alles von Hand zu bauen. Und auf Kommandozeilenebene gibt es natürlich entsprechende Helper-Tools. Ich rede nur schnell, weil ich noch viel bauen möchte. Ja. Entsprechende Helper-Tools, die ich nutzen kann. Und eines dieser Helper-Tools ist Yeoman. Ja. Wer kennt Yeoman? Okay. Der das nicht kennt, ganz kurz. Yeoman ist nichts anderes wie ein Code-Generator, um es mal kurz zu machen. Den kann man für verschiedene Skripts nutzen, die man entsprechend generiert. Also man kann sich es vorstellen wie bei Visual Studio die T4-Templates, wo ich entsprechend Variablen definieren kann und Scaffolding machen kann. Scaffolding also bedeutet einfach komplette Projektstrukturen instanzieren. Und YoMan heißt einfach nur Yo. ASP.NET ist der Generator, den ich nutze und --help, wenn ich den ausführe, dann bekomme ich entsprechend die Hilfe. Dieser ASP.NET-Generator, der hat verschiedene, ist leider alles klein, jetzt hier in der Konsole, solange mir keiner verrät, wie man bei Ubuntu zoomt, bleibt es leider klein. Nochmal, wie? Ach, du meinst so richtig klassisch?
Ja, so richtig
klassisch. Oh, auch nicht schlecht. Präferenzen? Okay. Da, 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 da. Ja, ich muss gerade... Nochmal bitte?
Profile muss man bearbeiten.
Profiles bearbeiten. Ah, geil. Okay. Scheiße, es wird alles aufgenommen. Ist jedes Mal das Gleiche. Was? General. Okay, I thank you. And I make it. Wingdings wäre auch nicht schlecht. Hey, wer hat mir diesen Tipp gegeben mit dem Profil? Wer war das nochmal? Magst du Schoki oder was anderes? Okay, dann kriegst du einen Nikolaus. Könnt ihr den einfach durchreichen, falls er bis dahin aufgegessen ist? Ja. Malte, magst du auch was haben?
Nee,
okay. Gut. Okay, das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber ist egal. Dann machen wir halt mehr vorgefertigte Tim Melzer Kochshow. Oh, scheiße, ich werde aufgenommen. Tut mir leid. Oh, bevor mir einer ein böses Feedback gibt, dass ich zu albern bin, tut mir echt leid. Also, yo, ASP.NET und wie nennen wir es nochmal? Techtel habe ich jetzt schon ein Verzeichnis. Wie heißt du?
Ich. Ja.
Everton. Wie?
Everton.
Wie in der Brasilianer Everton?
Ja.
Ja. So, ja?
Ja, perfekt.
Okay. Bist aber nicht aus Brasilien, oder?
Doch.
Ah, hier. Yeah. Gut, yo, zeigt mir jetzt verschiedene Optionen, wie ich so eine Anwendungsstruktur anlegen kann. Also ich kann ganz normale Anwendungen anlegen, empty Web Application Console Anwendungen. Web-Anwendungen, die ein bisschen mehr haben, Authentifizierung ohne, auch das Ganze in F-Sharp, das ist interessant. Gibt es irgendjemand hier, der F-Sharp liebt? Oh, das ist echt traurig. Ich liebe es, aber ich kann es nicht schreiben. Ja. Ich bin wenigstens ehrlich. So, machen wir eine Web-API-Application und die nannten wir jetzt Everton. Und jetzt kreierte mir halt ein bisschen mehr. Wie ihr seht, unter anderem Artefakte, die halt neben dem ASP.NET Core noch ein paar zusätzliche Dinge generieren, wie zum Beispiel eben die Vorbereitung für Git mit dem Git-Ignore-File. Ein Docker-File gibt es zum Deployment. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist einfach hier einen .NET Restore drücken. Wenn der .NET Restore durchläuft, kann ich rein theoretisch diese Anwendung gleich starten, aber wir werden sie erstmal bearbeiten. Und jetzt machen wir das im ganz schnellen Durchlauf. Wir haben bis 45, gell?
Ja, noch hast du Zeit.
Na, eigentlich nicht wirklich. Gut, dann machen wir hier Code. Also ihr könnt ruhig nebenher twittern, ja? Gar kein Thema. So, was mir Visual Studio Code immer zeigt, ist, dass entsprechend mich unterstützen kann, hier Debugging zu machen. Insofern kann ich zum Beispiel sagen, ja, installiere mir die entsprechenden Projektdateien, die mir das dann ermöglichen. Und ihr seht jetzt hier, wenn ich jetzt auf die Program.json hier drauf gehe, dass dann entsprechend mehr Konfiguration da ist, als das bei meinem einfachen Use Kestrel war. Das bedeutet, ich habe hier auch noch die Vorbereitung für die IIS-Integration. Ich habe entsprechend auch eine Umgebungs-Anwendungs-Settings dabei, wo ich dann entsprechend hier einen AppSettings.json erweitern kann. Und eine Startup-Datei, die jetzt unter anderem neben dem Configure, das ich vorhin benutzt habe, auch noch ein Configure Services habe. Und hier werden die entsprechenden Dienste per Dependency Injection hinzugefügt. Dafür wird immer eine Extension Method genutzt. Das ist auch Best Practice, eine selber zu schreiben, wenn man eine eigene Middleware schreibt. Was letztlich ASP.NET Core macht, ist ja nichts anderes. Ich kriege einen Request und der Request wird durch eine Pipeline gereicht. Und diese Pipeline, die kann ich komplett konfigurieren und steuern. Kestrel selber ist ein Webserver, der nicht dafür geeignet ist, wirklich produktiv zu hosten. Also immer ein IIS oder ein Nginx oder ein Apache davor schalten, wenn es in den Produktivbetrieb geht. Aber ist halt vollkommen ausreichend, um die Requests entgegenzunehmen und abzuarbeiten. So, dann haben wir entsprechend hier auch Logging schon eingebaut und solche Dinge. Und ich kann das Ganze jetzt einfach hier auch wieder starten. Das würde jetzt nicht viel passieren, weil es gibt einen Controller hier drin und das ist der Values Controller, der mir letztendlich den klassischen Controller-Value zurückgibt, den wir halt so kennen. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist, ich schmeiße jetzt mal alles raus an der Stelle, was ich nicht brauche. Ich brauche bloß die Get-Methode, ändere das noch ein bisschen ab hier und sage ein I-Action. Result möchte ich zurückhaben, Get. Und statt diesem String-Array möchte ich einfach zurückgeben, Return OK. Hallo, nee, wie hat er, das ist ja jetzt alles anders, gell? Wählt. Okay, genau. Wählt. Okay, warum hat er jetzt gerade was mit F-Sharp gemacht? Das irritiert mich jetzt komplett. Wer spottet den Fehler? Ja, genau, SK ist klein, nicht Org. Okay, ein paar Rollenspielfans hier, cool. So, dann haben wir den Everton. Wir sehen, dass wir ziemlich viel nicht benutzen. Das heißt, okay, Welt. Das heißt, wenn ich jetzt hier genau das speichere, dann einfach ein .NET ranmache, dann kompiliert er auch einmal. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler drin habe. Läuft durch. Und was wir jetzt hier an der Stelle sehen werden, wenn ich jetzt hier in den Firefox reingehe, erstmal hier einen Request mache, dann sehen wir, dass erstmal nichts zurückkommt, aber zusätzlich noch hier im Fenster die Logging-Informationen angezeigt werden, weil ja eben Logger implementiert ist. Und der Logger schreibt mir einfach die Requests raus. Es heißt immer noch Values, das muss ich noch kurz umändern. Und da kriegen wir wheld zurück. Genau, also das funktioniert so. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich eine Übergabe-Schnittstelle für dich. Ja? Das bedeutet ein Objektmodell, ja? In dem Fall einfach ein JSON, Struktur und auf die JSON-Struktur einigen wir uns und dazu machen wir ein separates zweites Projekt, das wir dann einfach einbinden, also eine Klassenbibliothek, die letztendlich ein Repository-Interface zur Verfügung stellt, die Datenmodelle zur Verfügung stellt und das Ganze dann genutzt wird von einer anderen Anwendung, die die Implementierung macht, also von einer anderen Klassenbibliothek. Dazu kann ich auch wieder Yo benutzen, Yo ASP.NET. Und diesmal nehmen wir Class Library und diese Klassenbibliothek heißt SomeStuff. CD SomeStuff. Dann sagen wir .NET Restore, dann sind die schon mal da. Und Code. Punkt. Okay, hier haben wir jetzt unsere Klasse, Not Now, brauchen wir nichts bauen. Das heißt, hier können wir unser Datenmodell machen. Das nennen wir jetzt einfach Winner. Also wir übergeben Winner. Das brauchen wir auch nicht. Und dann sagen wir, na, prop string, wer hat gewonnen? Und was hat der gute Mensch getweetet? Ja. Okay, das ist das. Vielleicht noch zusätzlich ein Interface, das wir dann nutzen. iRepository, CS und das hat nichts anderes wie einen Winner, Lookup, Winner, fertig. Ja? So, gehen wir hier rein. Das heißt, ich kann das jetzt bauen, .NET Build. Na, .NET Build. .NET Standard 1.6 ist jetzt diese Bibliothek. Damit ich sie nutzen kann aus einem anderen entsprechenden .NET-Projekt, dass ich die referenzieren kann, muss ich die entweder irgendwo in eine Registry hochpacken oder ich registriere sie einfach über .NET Pack lokal für diesen Rechner hier. Das mache ich mit .NET Pack. Das heißt, die ist jetzt, steht jetzt zur Verfügung. Das bedeutet, wenn ich die jetzt rein theoretisch wieder aus meinem, wie habe ich das genannt? Everton, genau. So, wenn ich die jetzt hier nochmal mir reinhole über meine entsprechenden Project JSON, die Referenz, bla bla, da haben wir sie, füge ich hier hinzu, some stuff, ja, some stuff, in der Version, jetzt sucht er halt parallel, findet nichts, ist schon klar, in der Version 1.0.0-Stern. Und, achso, Doppelpunkt S gibt es nicht, sondern Control S. So, jetzt mache ich hier einen Restore. Er wird mir vermutlich, nee, es hat sogar geklappt. Okay, gut. Was jetzt nicht klappt ist, und das liegt jetzt an der Projektstruktur, da kommt Code nicht klar, er wird jetzt keine IntelliSense richtig funktional haben. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt hier diese Struktur nutzen würde, ja, zum Beispiel Winner, Win ist gleich New Winner, dann wird er mir das anmeckern und ich kann es auch nicht auflösen, weil das nicht in einer bestimmten Projektstruktur entspricht. Ich habe gleich ein fertiges Projekt, das machen wir auf, da werden wir sehen, wie man die aufmachen muss und da sieht man dann auch entsprechend, lagen die echt 15 Minuten, ne?
Wenn du in 4 Minuten fertig bist, ja.
Wer kommt nach uns? Ist der wichtig? Nein. Winner, ja, egal. Ich kompiliere einfach mal. Wir haben nur den Winner instanziert, also Kompilat müsste funktionieren auf jeden Fall. Das ist dann der Proof, dass zumindest der Bildprozess funktioniert. Da habe ich nur eine Kleinigkeit vergessen. Ich muss auch den Using reinnehmen. Using some stuff. So, Ctrl S und Ctrl Ö und .NET Build. Seht ihr, er hat die referenziert gehabt. Das kann man jetzt hier nochmal oben sehen. Ja. Ja. Vielleicht doch lieb damit. Oh, scheiße. Okay. Er hat es auf jeden Fall referenziert gehabt. Meine Maus ist jetzt irgendwie im Ausnahmezustand. Da. .NET Standard 1.6, das ist das Projekt Some Stuff. Okay. Ja, ich habe gesagt, Slides vielleicht weglassen. Ne? Gut. Jetzt gehen wir kurz auf das Projekt, damit ihr auch was Funktionierendes seht. Ja? Das habe ich schon mal Wichteln genannt. Und na, die Projektstruktur sieht ein bisschen anders aus. Ich habe hier ein Global JSON. In diesem Global JSON ist definiert, dass es eine Source-Struktur gibt und eine Teststruktur. Die Teststruktur, da kann ich mal reingehen, die hat genau ein Testprojekt, Wichtel Web API Tests. Ist übrigens alles auf GitHub nach der Session verfügbar, das könnt ihr euch dann in Ruhe angucken. Es gibt Stand heute noch kein Mocking-Framework, das ich nutzen kann in .NET Core, also zumindest MockQ nicht. Ja? Deshalb habe ich selber gemockt. Das bedeutet, wenn ich mir das hier mal kurz anschaue im Code, dann seht ihr hier, dass entsprechend ein Controller einfach getestet wird, der Wichteln-Controller, er kriegt ein Mock-Repository, ein Mock-Logger-Factory rein. Ich schaue einfach nach, ob ich AddWriteLine als Ergebnis zurückkriege und hier habe ich einfach alles von Hand gemockt sozusagen, ja, mit Dummy-Values. Dafür würde man natürlich normalerweise ein Framework nehmen. Und mit .NET Test kann man einfach den Test laufen lassen. Ihr geht durch, läuft durch, einer passt, super, funktioniert. Generell ist es so, dass die Projektstruktur, Code, Punkt, dass die Projektstruktur hier einmal dieses Wichteln Common hat. Das Wichteln Common hat, wie gesagt, das iRepository, dann den Winner. Dann gibt es ein Datenprojekt und das Datenprojekt implementiert letztendlich dieses Repository und nutzt WichtelDB. Und WichtelDB nutzt letztendlich Entity Framework Core und geht auf die Connection, die übergeben wird, über eine SQL Azure Connection String aus der Azure App Service, wo das Ding gehostet wird. Das heißt, es läuft im Web in einem Container. Und übergeben an den Controller wird es über Dependency Injection, und das ist die letzte Stelle, die ich jetzt hier noch im Code zeige, bevor wir es jetzt einmal deployen. Wenn wir in die Wichtel Web API reingehen, dann gucken wir uns mal nochmal den Startup an. Startup. Hier füge ich über die Dependency Injection einfach das Repository hinzu, und ich füge auch noch Core Support hinzu, damit eben eine andere Domäne da ohne Probleme drauf zugreifen kann. Und habe das Ganze publizierungsfähig gemacht über einen Docker-File. Und das Docker-File selber ist in Source drin. Wichtel API. Clear. LL. So, cut Docker-File. Können wir uns einfach mal... cut Docker. Das benutzt einfach das ASP.NET Core Image. Und es gibt noch ein Shell-Skript, das das Ganze jetzt hochpusht. Cut Dockerize habe ich das genannt. Das baut das Ganze, publisht es als Release in den Output-Folder, kopiert das Docker-File rein, baut den Docker-Container. Das heißt, wir haben jetzt auf Docker Hub entsprechend einen Container. Und diesen Container, den kann ich nutzen, indem ich jetzt nochmal, hallo. Das hier die 3. Ja. Indem wir einfach hier nochmal auf Azure drauf schauen. Das ist die App. Du kannst schon mal dich präparieren. Ich schalte gleich auf dich. Hier gibt es eben diesen Docker-Container, und momentan läuft dort die Version MSTS 2016. Ja. Und wird von diesem Docker-Hub entsprechend geholt, wo mein Repository drin ist, und die letzte Version, die habe ich halt vor ein paar Tagen schon gepublished, das ist die 0.3er oder Latest, ja. Die läuft da im Docker-Container und die kannst du jetzt anprogrammieren. Währenddessen mache ich parallel, lass ich da nicht stören, einfach die entsprechende Auslosung.
Okay, das heißt, letzte Chance zum Tweeten, gleich wird die Datenbank gefüllt. Wir bauen jetzt eine kleine MVC-Anwendung, die dann diese API von Darius konsumiert. Das machen wir jetzt auf Windows mit Visual Studio. Wir legen eine ASP.NET Core-Applikation an. Wie gesagt, man kann auch eine ASP.NET Core-Applikation auf dem .NET Framework anlegen. Tun wir in dem Fall nicht, sondern legen hier die Techtel-App an. Da lacht er. Erzeugen die Anwendung. Wir nehmen jetzt mal eine leere Anwendung. Es gibt hier tatsächlich, hatten wir auch vorhin bei Jo gesehen, Web API, Web Application, die sind sehr groß schon. Das heißt, man muss bei einer kleinen Anwendung sehr viel rauslöschen. Das heißt, wir nehmen jetzt eine leere Anwendung. Können wir mal sehen, wie wir das alles dann entsprechend für MVC zusammenbauen müssen, was wir da noch ergänzen müssen. Geht jetzt hier dementsprechend auch ein bisschen schneller, als wenn wir eine große Projektvorlage nehmen. Wir sehen hier die gleiche Projektstruktur, die wir gerade beim Darius schon gesehen haben. Das heißt, wir haben hier auch wieder auf der rechten Seite die Project.json, wir haben die Start.cs, wir haben die Program.cs, und jetzt gehen wir mal dort entsprechend rein und nehmen da die Konfigurationen vor, die wir noch brauchen. Hier in der Startup-Klasse brauchen wir noch das MVC-Framework, hier entsprechend der Middleware. Das heißt, wir brauchen die entsprechenden Referenzen. Wir können das entweder direkt durch Visual Studio per IntelliSense erkennen lassen. Wir können auch hier in den NuGet Package Manager reingehen, können jetzt hier vielleicht nach MVC suchen. Wir brauchen jetzt hier aber .NET Core. Ist das das Richtige? Ich glaube, das ist das richtige Package, was wir brauchen, oder? Web API Core, nee, MVC, das scheint das Richtige zu sein. Darius, welches brauchen wir? Core, MVC. Ansonsten warten wir einfach, dass Visual Studio uns das entsprechend gleich anbietet. Wir können jetzt hier mit services.add MVC.
Während du tippst, 5 Sekunden, dann starte ich den Lauf.
Mach mal hier ein Package Restore. Und dann zieht er uns die entsprechenden Pakete, die jetzt hier schon in der Project JSON drin sind. Jetzt sollte er uns hier gleich auch, nachdem das alles durchgelaufen ist, per IntelliSense sagen, welches wir dort entsprechend benötigen. Ansonsten habe ich mir das hier nochmal aufgeschrieben, falls Visual Studio hier ein bisschen langsam ist. Ne, das ist genau das, was wir brauchen. Ich habe mich vertippt. Ja, wunderbar. Vielen Dank, es gibt auch einen Preis, Darius. Wir haben noch die kleinen Schoko-Nikolause zum Beispiel.
Schoki.
Genau, und jetzt fügen wir hier entsprechend noch was hinzu. Wir brauchen jetzt hier die direkte Ausgabe nicht mehr, sondern fügen jetzt hier an der Stelle noch das MVC-Framework hinzu. Use MVC. Ah, da fehlt dann auch noch wieder das entsprechende MVC-Framework. Das heißt, wir müssen noch mal den Package-Restore
machen. Ich hoffe, du hast auch was fertig gebaut.
Ich habe was fertig gemacht. Manchmal ist Visual Studio bei dem ganzen Restoring hier und bei dem IntelliSense ein bisschen
43
langsam.
Hey, 43 Tweets. Unglaublich.
43, so viele schon.
Also umso öfter man natürlich tweetet, ist die Chance höher. Ja. Aber ich hoffe, dass jetzt nicht jemand retweetet hat, der nicht hier drin ist.
Wir brauchen jetzt hier noch für die Static Files, weil wir natürlich gleich noch im www.root-old-Folder haben wir noch statische Dateien wie CSS, Bilder etc. Das heißt, das fügen wir noch entsprechend dazu. Und wir wollen das entsprechende Routing konfigurieren. Das heißt, wir haben hier Use MVC with Default Routes, aber wir können auch ganz klassisch die eigenen Routen konfigurieren, so wie wir sie benötigen in unserer MVC-Anwendung. Jetzt legen wir hier unsere MVC-Anwendung an. Ich glaube, wir werden es nicht komplett schaffen, deswegen öffnen wir gleich ein fertiges Projekt. Aber wie wir es gewohnt sind, wir brauchen hier unser Model. Da nehmen wir das, was der Darius gerade schon geschrieben hat. Also wir gehen jetzt hier mal in die Anwendung, die ich schon angelegt habe, und nehmen hier unseren Winner raus. Das ist genau das, was der Darius gerade auch schon geschrieben hat. Dann brauchen wir natürlich unsere Controllers. Dort habe ich den Controller auch schon geschrieben, damit wir jetzt hier in der Kürze der Zeit nicht beim Tippen zuschauen müssen. Was macht dieser Controller? Und hier können wir nochmal gemeinsam schauen, ob wir in der URL alles richtig haben. Das heißt, wir haben hier unsere URL, auf der dann Service hoffentlich noch läuft. Wir legen HTTP-Client an, wir brauchen noch einen im Header, den entsprechenden API-Key. Der Darius hat nämlich ganz professionell seine API abgesichert mit dem Key 1234. Dann machen wir einen Request da drauf und nutzen dann am Ende Newtonsoft JSON, um das Objekt zu deserialisieren, und übergeben unser Model an unsere View, die wir gleich erzeugen. Wir legen jetzt hier mal unsere Views noch dazu an. Hier die Homeview haben wir ja schon angelegt. Man sieht, es ist die gleiche Standard-Projektstruktur, wie wir sie aus ASP.NET MVC kennen. Das heißt, wir haben hier unsere Homeview. Dort nehme ich direkt schon etwas Größeres, was ich hier schon gebaut habe, damit wir nachher auch ein bisschen was fürs Auge haben. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal in die Testanwendung, in die Views rein, die Homeview. Hier sehen wir letzten Endes, dass wir zum einen den Title setzen, wir haben gleich noch das entsprechende Template hier, und wir haben hier die Ausgabe, wir greifen auf das Model zu und geben aus, wer hat gewonnen, mit welchem Tweet hat diese Person gewonnen. Dafür fügen wir jetzt hier noch die anderen Bereiche hinzu, die wir brauchen. Das heißt, wir fügen jetzt, können wir über New machen. Brauchen wir hier entsprechend die Startpage. Und dann brauchen wir die Layoutpage, die wir hier noch hinzufügen. Die habe ich auch im Vorfeld natürlich schon vorbereitet. In dieser Layout-Page, damit nachher alles nicht so langweilig aussieht, nutzen wir hier natürlich. Wie macht man eine Anwendung in ASP.NET schön? Man benutzt Bootstrap. Kleines Stylesheet habe ich noch geschrieben, was dann entsprechend gleich den Flipkart-Effekt erzeugt. Und das Ganze müssen wir natürlich hier auch reinziehen. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Ordner CSS. Dort packe ich schon mal mein Stylesheet rein, was ich bereits geschrieben habe. Ja. Und hier. Und eigentlich, sollen wir das noch kurz machen? Ich glaube schon. Fügen wir hier noch entsprechend Bootstrap hinzu. Wie machen wir das? Wir haben hier auch entsprechenden Tooling-Support in Visual Studio für die entsprechenden Tools, die wir in der Webentwicklung brauchen, wie zum Beispiel Bauer für das Package-Management, gerade auf der Client-Seite. Das heißt, wir fügen hier nochmal einen Bauer-File hinzu und fügen dann über Bauer letzten Endes Bootstrap hinzu. Zeigen hier mal alles an, weil Bauer wird gerne mal ausgeblendet. In dem Fall holen wir uns hier über Bauer Bootstrap rein. Und zwar in der aktuellen Version. Warten wir mal, bis der Lookup durchgelaufen ist. Internet ist nicht ganz so schnell.
Insofern nutze ich kurz Werbung. Nee, falscher Bild. Okay, zurück.
Hat niemand gesehen, ne?
Hat nichts mit Malte zu tun,
genau. Weiß nichts davon. Genau, dann brauchen wir auch noch entsprechend, nachdem wir jetzt Bootstrap heruntergeladen haben, Bauer ist natürlich bereits installiert. Wir sehen jetzt hier unter den Lips, dass wir Bootstrap und jQuery haben. Bootstrap braucht jQuery, eigentlich brauchen wir in unserem Projekt jQuery nicht. In dem Fall brauchen wir jetzt hier noch einen npm-File, um uns einen Taskrunner zu installieren, um die ganzen Files an den richtigen Ordner zu kopieren. In dem Fall kein neues Projekt. Brauchen wir hier einen npm-File. Dort gehen wir in die Dependencies rein und installieren Grunt, auch in der aktuellen Version. Und dann brauchen wir noch Grunt Contrib Copy.
Doch nicht alles Rechtsklick, hä?
Naja, doch nicht alles Rechtsklick. Ein bisschen tippen muss man schon. Also da hatte der Kollege gestern vielleicht ein bisschen zu viel versprochen. Wir haben jetzt hier, wie wir im Solution Explorer sehen, direkt den Package Restore, auch über npm. Das heißt, wir haben da auch eine nahtlose Integration. Und was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist ein Grunt-File. Das Grunt-File, das tippen wir jetzt nicht von Hand, sondern fügen das hinzu, was ich schon geschrieben habe. Ja, an der Stelle. Gehen mal hier in das Grunt-File rein. Was macht das Grunt-File? Wir konfigurieren uns hier unseren Copy-Prozess. Das heißt, wir kopieren hier die Dateien rüber, die CSS, die JavaScript-Dateien, die wir brauchen, über den Copy-Task. Wir haben in Visual Studio mit 2015 den Taskrunner Explorer eingeführt. Dieser Taskrunner Explorer unterstützt Grunt und Gulp. Wir sehen, wir haben jetzt hoffentlich hier gleich einen Task, wenn er das noch refresht. Ich glaube, der Package Restore läuft noch, wir haben noch keinen Grunt. Wenn das jetzt zu lange dauert,
dann zeig doch die Anwendung.
Dann zeige ich die Anwendung. So, guck mal, da ist er.
Hey, cool.
After Build, das heißt, wir können jetzt ein Build durchführen und er kopiert uns das Ganze. Müssen noch ein paar Konfigurationen vornehmen. Ich öffne gleich die existierende Anwendung, weil wir langsam aus der Zeit laufen. Wir müssen zum Beispiel hier in der Project JSON nachher noch, wenn wir das Ganze veröffentlichen, müssen wir noch angeben, okay, was wollen wir publishen? Nehmen wir den kompletten www-root-Ordner oder nehmen wir nur CSS, nehmen wir zusätzlich noch den JS-Ordner etc. Aber im Wesentlichen haben wir jetzt alles, was wir brauchen, dass unsere Anwendung funktioniert. Ich nehme jetzt hier die Anwendung, die ich gestern gebaut habe. Gehe jetzt mal da rein. Identische Projektstruktur. Wir werden das jetzt nicht mehr irgendwie ins Netz publishen, sondern werden das nur noch mal hier lokal debuggen. Wir sehen hier, was fürs Publishing schon entsprechend vorbereitet sind. Ich habe hier noch ein kleines Bild hinzugefügt. Alles andere ist schon durchgelaufen. Wir können das Ganze jetzt hier ausführen. Wir sehen, wir haben die Möglichkeit, das einmal self-hosted zu machen oder auf dem IIS. Das Ganze führen wir mal aus und hoffen, dass das jetzt alles funktioniert und wir dann die gerade zusammengebaute Anwendung sehen. Rein. Ansonsten wird das einfach ins Publikum geworfen.
Oh. Warum tut es nicht?
Weil der Chrome schneller startet als der Webserver. Das könnte funktionieren.
Hey, der war so gut, was wir jetzt haben.
So, Darius, sollen wir jetzt sofort den ersten Gewinner bekannt geben oder sollen wir noch zweimal F5 drücken und neue Gewinner
ermitteln? Nein, das passt schon. Kommst du mir entgegen oder muss ich jetzt nach hinten? Das ist nett. Das ist ein USB-Ventilator.
Oh cool, danke.
Bitte. Dann machen wir ein paar Mal F5.
Ich mache ein paar Mal F5. Okay, bei jedem F5 fliegt jemand aus der Datenbank, das tut mir leid.
Nee, nicht eigentlich.
Nee?
Nee.
Gut, aber dann haben wir jetzt den Gewinner gezogen. Sollen wir es aufdecken?
Ja, warte, was gibt's zu gewinnen?
Was gibt's zu gewinnen?
Das hier.
Das ist?
Partikel.io. Sieht verratzt aus, ich hab's schon in den Händen gehabt. Also nicht ausgepackt, aber.
Okay, schauen wir mal.
Malte Götz.
Herzlichen Glückwunsch.
So, der Nächste kann sich's aussuchen.
So, nächster Gewinner oder Gewinnerin ist in dem Fall
Splushy. Wer heißt Splushy? Hey! Also, ich hätte einen Nikolaus, einen...
Schokolade.
Echt? Ja. Kein Dragon Board? Okay. Oh, scheiße. Ich habe die Schokolade... Oh. Oh. Ey, ihr meine Netzteile haben gewisse...
Gut, bevor wir aus der Zeit laufen.
Ja.
Als nächstes gibt es
Dragon Board.
Das Dragon Irgendwas Board für... Dragon Afa.
Scheiße! Wer ist? Du bist das? Warum sind immer die Leute hinten?
Passt aber perfekt. Gut. Und dann haben wir noch unseren Hauptpreis hier, unseren Chromecast Ultra mit Ultra High Definition für 4K-TVs.
Warum ich ihn jetzt verschenke, ja, falls sich einer wundert, warum ich den verschenke. Ich weiß gar nicht, was der Sinn eines 4K-Chromecasts ist, wenn die ganzen 4K-Fernseher alle Chromecasts eingebaut haben.
Du hättest auch sagen können, du verschenkst den, weil du so ein guter Mensch bist. Ne?
Aber vielleicht, er hat auch nur einen Ethernet-Anschluss, also vielleicht ist das auch ein guter Grund.
Gut, schauen wir rein. Ja. Wer hat gewonnen? Max Klock. Klock.
Hey, Max. Yes.
Gut, dann sind wir auch am Ende. Wir haben hier noch ein paar Infos mitgebracht. Wen es interessiert, kann alles, was wir gerade besprochen haben, noch mal im Detail nachlesen. Wir haben unter docsmicrosoft.com, wo jetzt die komplette Dokumentation ist, auch natürlich die Infos zu ASP.NET. Der WebDev-Blog ist super spannend. Da sind alle Informationen drauf, die wir gerade am Anfang erwähnt haben. Und natürlich das Thema Docker-Images, was wir beim Darius gesehen haben, hier der Microsoft Docker-Hub, wo man die entsprechenden Vorlagen auch für ASP.NET und .NET Core findet.
Alles klar. Mein Twitter-Handle ist Brightline. Ich werde die GitHub-Repo über meinen Twitter-Handle bekannt geben, wo das zu finden ist dann. In dem Sinne bedanken wir uns, dass ihr da wart, noch über die Zeit. Wir sind hier für Fragen da. Wir müssen nur für unseren Nachfolgespeaker räumen. Danke, dass ihr da wart und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen interessante Zeit.